Bomberjacke, Springerstiefel und Glatze. Der Neonazi-Look ist zurück. Bei Jugendlichen wieder beliebter. Und zwar nicht nur aus modischen Gründen. Mehr junge Menschen schließen sich Neonazi-Gruppen an und zeigen offen ihre radikalen Ansichten. Sie marschieren, sie provozieren und einige gehen sogar noch weiter. Bei einer Razzia in der vergangenen Woche wurden 5 mutmaßliche Mitglieder einer radikalen, rechtsextremistischen Jugendgruppe festgenommen. Sie sollen Anschläge verübt und geplant haben. NDR-Journalist Reiko Pinkert beobachtet seit langem die Szene und hat sich verschiedene Fälle angeschaut. Mit ihm klären wir heute, wie solche jungen Neonazi-Gruppen agieren und wie gefährlich sie wirklich sind. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 27. Mai. Hallo Reiko.
Hallo Viktoria. Wir sind in Berlin an einem grauen Wintertag. Es hat sich Schneeregen angekündigt, es ist kalt. Und die SPD ist im Bundestagswahlkampf und in Lichterfelde Ost, der Bahnhof, dort machen sie an dem Tag einen Wahlkampfstand und verteilen Flyer und versuchen mit potenziellen Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen. Und irgendwann sind sie damit fertig und bauen den Stand zusammen.
Am S-Bahnhof Lichterfelde Ost passiert es. SPD-Politikerin Carolyn McMillan und ihr Parteikollege kommen gerade von ihrem Wahlkampfstand, sind an Parteiwerbung zu erkennen, warten auf den Bus.
Gleichzeitig kommt eine etwas größere Gruppe von Neonazis aus Sachsen-Anhalt dort an. Die haben sich verfahren. Ja, die wollten eigentlich zu einer Neonazi-Demonstration in Berlin-Lichtenberg fahren. Und dort kommen sie nicht an, sondern sind dann in Lichterfelde Ost.
Stadt in Lichtenberg, ähnlicher Name, aber ganz andere Ecke von Berlin, wo diese Neonazis, wie du sagst, am Bahnhof aussteigen.
Ein Teil von ihnen ist auch alkoholisiert und die fangen sofort an, rumzupöbeln und suchen sich diese beiden SPD-Politiker raus, nehmen ihnen die Mützen weg, direkt in dem Moment, als sie in den Bus steigen wollen.
Und als der männliche Genosse gesehen hat, dass mir die Mütze vom Kopf gezogen wurde, ist er natürlich lauter geworden und hat sich für mich eingesetzt. Das war sein Fehler, weil die haben ihn aus dem Pulk rausgezogen, der einsteigenden Menschen, und haben ihn zur Seite gedrückt, dann auf ihn eingeschlagen, sodass er gefallen ist.
Und dann treten die Neonazis mit ihren Springerstiefeln weiter auf ihn ein, sodass er anschließend ins Krankenhaus gebracht werden muss.
Vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten hat der Prozess um den Angriff auf einen SPD-Wahlkampfstand im letzten Dezember in Lichterfelde Ost begonnen. Den 4 Angeklagten wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.
Du warst Anfang Mai im Gerichtssaal auch dabei, wo dieser Angriff verhandelt wurde. Welchen Eindruck hast du da bekommen?
Also als ich die vor ein paar Wochen bei dem Gerichtsprozess das erste Mal gesehen habe, da ist mir aufgefallen, dass die vor allen Dingen noch sehr jung waren. Also der Jüngste war, glaube ich, 2008 geboren und der Älteste 2005. Und was mir auch aufgefallen ist, schon so während der Anklageverlesung haben Teile von den Beschuldigten einfach so permanent gelacht und gefeixt und wurden deswegen auch von ihren Anwälten ermahnt. Und als später dann die SPD-Politikerin in den Raum kam, da hat einer der Beschuldigten wieder angefangen zu lachen. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, in welcher Situation sie sich jetzt befinden und dass das halt auch gar nicht mehr lustig ist.
Es war sein erklärtes Ziel, seine rechtsextremistische Gesinnung zum Ausdruck zu bringen, auch mit Gewalt. Das lässt einer der 4 Angeklagten seinen Anwalt mitteilen, die anderen schweigen und grinsen.
Und das fand ich schon sehr befremdlich, weil die meisten, die dann vor Gericht sitzen, schon auch Respekt zum einen vor dem Gericht haben, aber auch vor der zu erwartenden Strafe.
Während wir sprechen, läuft dieser Prozess noch. Du hast von Neonazis gesprochen. Hat sich das vor Gericht bemerkbar gemacht?
Also ein Teil hatte klassische Szenekleidung an, das heißt, also Szenekleidung, so wie das in den 90ern auch zu sehen war. Das heißt, ein Hemd mit einer Art Bomberjacke, New Balance Schuhe zum Beispiel. Und dann wurde auch bei der Anklageverlesung vorgetragen, was sie bei der Tat sozusagen an Kleidung getragen haben sollen. Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze. Also das ist sozusagen ja diese Wiederkehr der Glatzen-Nazis aus den 90ern.
Also Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze, das war der Skinhead-Look von Neonazis und das verbindet man eben so besonders mit den 90er Jahren. Und da sprichst du jetzt von einer Wiederkehr. Gilt es auch außerhalb dieses Gerichtsprozesses?
Also mir ist es vor allen Dingen durch Social Media aufgefallen. Ich habe das vor allen Dingen bei TikTok und Instagram gesehen und zwar Anfang 2024. Da ist das innerhalb kurzer Zeit, also wirklich innerhalb von einem Monat oder zwei zu ja ganz vielen Neugründungen von Gruppen, aber vor allen Dingen von individuellen Accounts von ja einzelnen rechten Jugendlichen gekommen. Die einzelnen Neonazis posten de facto täglich von ihrem Leben, was sie tun und wenn es bloß auf dem Kinderspielplatz ist und sich die Stiefel sozusagen einmal fotografieren, um das zu posten. Die Demonstrationen natürlich werden immer sofort gepostet, aber auch teilweise wie so kleine Mini-Influencer, wo sie abends mit ihrer Freundin im Bett liegen und über den Tag plaudern. Ja. Viele neue Accounts, ganz viele neue Accounts von einzelnen Neonazis, viele junge Frauen, rechte junge Frauen, die sich dort auch dargestellt haben. Darüber hinaus habe ich dann natürlich auch mit Szenebeobachtern gesprochen, mit Expertinnen und Experten, die diese Gruppierung auch nochmal professioneller beobachten und natürlich mit Staatsschützern und Verfassungsschützern. Aus Sicherheitsbehörden habe ich letztes Jahr gehört, dass es so um die 100 neue Gruppen gab. Die Wochenzeitung Die Zeit hat einmal nachgezählt und ist auf ungefähr 120 neue Gruppen gekommen.
100 Gruppen in welchem Zeitraum?
Im letzten Jahr.
Und wenn wir jetzt von diesen rund 100 neuen Gruppen sprechen, reden wir jetzt hier von Telegram-Gruppen oder von Gruppen im echten Leben? Was genau heißt das?
Also das über, ich sag mal, über die Messenger, ob das jetzt WhatsApp oder Telegram ist, das ist einmal dahingestellt, findet viel Organisierung statt. Man ja tauscht sich aus, postet irgendwelche Memes und so weiter. Aber natürlich gibt's auch die Treffen im normalen Leben. Viele Gruppenmitglieder treffen sich einmal die Woche zum Beispiel. Manche gehen in die Kneipen, manche verabreden sich zum Transparente-Malen. Die Gruppen sind in ihrer Organisiertheit sehr unterschiedlich. Also manche treffen sich wirklich regelmäßig und sind schon fast sowas wie eine richtige Organisation und manche treffen sich unregelmäßig. Aber dass so viele Gruppen mit einem ähnlichen Habitus entstanden ist, das war neu, zumal die Personen sich über Social Media sehr schnell, sehr eng vernetzt haben. Wir haben gleichzeitig so einen neuen subkulturellen Habitus, der sehr stark an die 90er Jahre erinnert, sprich die Musik von damals sozusagen in die Postings mit reinzunehmen, also die klassischen Rechtsrockbands aus den 90ern, den Kleidungsstil sich dem anzupassen, also wirklich 15, 16, 17-Jährige, die mit ja einschlägigen Szeneklamotten von damals rumgelaufen sind. Der Springerstiefel ist zurück, Springerstiefel und weiße Schnürsenkel, ausgewaschene Jeans, hochgekrempelte Jeans, Lanza-T-Shirts, Bomberjacken, New Balance-Schuhe, also das sozusagen, was eigentlich schon seit vielen Jahren gar nicht mehr präsent war, groß auf den Demonstrationen, das ist jetzt zu einer richtigen, ja, neuen Jugendkultur geworden. Es ist sozusagen so eine Mischung zwischen dem aktuellen Zeitgeist, wie man mit Social Media umgeht, und gleichzeitig einer Subkultur aus den 90ern.
Die Angeklagten im Fall der angegriffenen Wahlhelfer lassen sich so einer neuen Gruppe zuordnen. Lass uns mal eine Gruppe genauer anschauen, eine andere, gegen die auch schon ermittelt wird. Die Deutsche Jugend voran. Was genau ist das für eine Gruppe und wie haben die zusammengefunden?
Also die Sicherheitsbehörden sagen, dass diese Gruppe bundesweit sozusagen Strahlkraft hat, beziehungsweise bundesweit auch Sympathisanten und Mitglieder. Der Kern sitzt in Berlin und im Speckgürtel von Berlin, also in Brandenburg. Das sind vor allen Dingen junge Jugendliche, Anfang 20, 18, 19-jährig. Also den festen Kern der Gruppe, die beobachte ich ungefähr seit Februar, März 2024. Was man sehen kann, ist, dass zum Teil es Kennverhältnisse schon vom Fußball gab, also von Hertha BSC hier in Berlin. Dass ja einfach Leute zum Beispiel da schon zusammen zum Fußball gefahren sind. Es gab Leute, die sind zum BFC Dynamo gefahren, aber das Einende war Anfang des letzten Jahres, wo sie dann wirklich zusammengekommen sind auf Social Media.
Und wer macht da mit? Was sind das für Jugendliche?
Also ich habe mir das bei einem Gerichtsprozess einmal angesehen. Da war der Chef der Gruppe vor Gericht, der soll dreimal Leute zusammengeschlagen haben. Und dort haben einige dann auch aus dieser Gruppe berichtet. Auch seine Ex-Freundin zum Beispiel, die mittlerweile ausgestiegen ist aus der Gruppe und mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben will, die hat so ein bisschen dargestellt, aus welchen Milieus die kommen. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, dass bei diesen Jugendlichen, dass die fast alle arbeitssuchend sind, also keiner geht einer geregelten Tätigkeit nach. Mhm. Dort konnte man dann sehen, wie diese Gruppe sozusagen auch strukturiert ist, wie oft sie Treffen hatten, wie sie sich darauf vorbereitet haben und wie sie über Gewalttaten gesprochen haben. Viele auch fußballaffin, in Teilen wirklich brutale Sprache auch untereinander. Der Anführer der Gruppe zum Beispiel habe seine Ex-Freundin massiv bedroht, sie umzubringen.
Vor Gericht.
In Sprachnachrichten, die er an sie geschickt hat.
Diese Gruppe Deutsche Jugend voran, die ist ja eine von etwa 100 Gruppierungen. Lass uns nochmal schauen auf die Art und Weise, wie diese Gruppen agieren und wie die sich präsentieren.
Also ich würde sagen, dass die Gruppen sich sehr stark ähneln, sowohl in der Häufigkeit, wie sie posten, aber auch in dem, was sie posten. Also vor ein paar Jahren wäre es jetzt für klassische Kameradschaftsnazis aus Deutschland undenkbar gewesen, offen erkennbar, auch mit dem eigenen Namen oder mit eigenen Fotos von sich, zum Beispiel antisemitische Memes oder rassistische Memes zu posten.
Mhm. Sag mal schnell, was sind Kameradschaftsnazis?
Also das, was früher sich nicht jetzt im rechtsradikalen Parteienspektrum organisiert hat, sondern was sich in Gruppen organisiert hat, die nicht an eine Partei angebunden waren. Mhm. Diese Kameradschaften gab es in den 90ern vor allen Dingen und in den 2000ern. Und die sind dann später sozusagen in Teilen mit der NPD verschmolzen. Und für die wäre das undenkbar gewesen, halt öffentlich strafbare Dinge zu tun, im Sinne von sich selbst belasten, indem man zum Beispiel antisemitische oder rassistische Memes postet. Und das kann man hier bei den Mitgliedern dieser ganzen Gruppen ganz oft sehen. Offene Instagram-Kanäle zum Beispiel, also gar nicht irgendwie auf privat gestellt. Und dann sowohl in den Reels als auch in den Stories ganz klar sich antisemitisch und rassistisch äußern, homophob, sexistisch. Und das findet eine unglaubliche Verbreitung. Und ich habe das Gefühl gehabt letztes Jahr, als wenn der eine noch krasser sein wollte als die andere, wie so eine Art Überbietungswettbewerb, was auch zu unwahrscheinlich vielen Ermittlungsverfahren geführt hat.
Kannst du das genauer beziffern?
Das Bundeskriminalamt hat in seiner neuen Statistik das ganz klar beziffert. Also die rechtsmotivierten Straftaten haben um 47% zugenommen. Und diesen deutlichen Anstieg machen die Ermittler vor allen Dingen, ja, oder führen ihn darauf zurück, dass eine Vielzahl sogenannte Propagandadelikte sind. Also ne, ob das jetzt irgendwie der Hitlergruß ist, den man zeigt, oder das Posten von verfassungsfeindlichen, antisemitischen und rassistischen Postings im Social Media.
Was macht den Reiz aus, für diese Jugendlichen da mitzumachen? Geht es da vor allen Dingen um Rebellion, um Schockieren, um Angst machen? Sind es politische Überzeugungen? Was bewegt Jugendliche da mitzumachen?
Also zum einen, glaube ich, ist es relativ typisch für Jugendkulturen, aufzubegehren, sich aufzulehnen, zu rebellieren. Also wir reden da ja im Prinzip klassisch von aktionsorientierten Jugendlichen. Und ich glaube, diese Gruppe zieht es besonders an. Also,
okay, und was heißt das? Also aktionsorientierte Jugendliche, was heißt das genau?
Also die wollen ein bisschen Action, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel am Wochenende zum Fußball fährt, dann ist das ja häufig auch begleitet von nicht jetzt unbedingt großen Ausschreitungen, das gibt's manchmal ja auch, aber es gibt ja häufig dann auch kleinere Scharmützel, dass man irgendwie Polizeibeamte so ein bisschen schubst oder die gegnerischen Fans mal eine Flasche wirft oder so. Das ist ja sozusagen in Deutschland sehr verbreitet, ja? Also gerade im Fußballbereich findet das jedes Wochenende statt, da können ihnen Polizisten irgendwie ein Lied von singen. Aber wenn man jetzt sozusagen das hier betrachtet, dann wollen die Jugendlichen Action. Die wollen mal jemanden eine Backpfeife geben. Die wollen irgendwie Dinge bewirken, in Anführungszeichen. Und das ist gepaart mit einem rassistischen Bodensatz, den es ja mittlerweile in Ostdeutschland in Teilen auch wirklich gibt.
Du sprichst jetzt von Ostdeutschland. Welche Rolle spielt die Herkunft bei diesen Jugendgruppen?
Was wir ja sehen, ist, dass es vor allen Dingen in Ostdeutschland diese Gruppen gerade vermehrt gibt, jedenfalls vermehrter als in Westdeutschland. Wir sehen es ja vor allen Dingen im ländlichen Raum. Ich sag mal, klassisch in Leipzig oder in Rostock hat man das Problem mit rechter Dominanz, rechter Gewalt viel weniger als im ländlichen Raum. Und da, wo Zivilgesellschaft und Demokratieförderung ausbleibt, dort breiten sich diese rechtsradikalen Gruppen aus. Die Jugendlichen wachsen dort auf in einem Klima, wo das in Teilen normal ist, gegen Geflüchtete zu sein, gegen die queere Community zu sein. Gerade die ostdeutschen Neonazis, jungen Nazis, sind ja mit einem gesellschaftlichen Wandel groß geworden, der ja mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2014, 15 in Ostdeutschland auch ankam. Ja, also bis 2014, 15 waren die ostdeutschen Innenstädte überwiegend weiß, also weiße Menschen. Und das hat sich gewandelt. Migration fand auf einmal auch im Stadtbild statt. Und das führte in Ostdeutschland, auch in Teilen in Westdeutschland, aber vor allen Dingen in Ostdeutschland, auch zu großen Protesten. Rassistischen Protesten, rechtsradikalen Protesten, aber auch bürgerlichen Protesten. Und in diesem Wandel sind ja viele der heutigen Neonazis, der jungen Neonazis, groß geworden. Das hat ihr Gesellschaftsbild natürlich geprägt. Also Gruppen wie Pegida haben die Jugendlichen geprägt, aber auch das Erstarken der AfD. Dinge, die vor 10, 15 Jahren de facto nicht sagbar waren, werden wieder sagbar gemacht durch die AfD. Und das alles spiegelt das natürlich wieder. Also wenn ich als junger Mensch, irgendwie als 10-Jähriger das permanent höre, dann findet ja irgendwann auch so eine Normalisierung statt. Und ich glaube, dass das hier ebenso eine Rolle gespielt hat, wie das Ausbleiben beziehungsweise die fehlende Unterstützung von Zivilgesellschaft.
Also wir reden hier teils von Minderjährigen und von Heranwachsenden, die sich von der rechten Ideologie angezogen fühlen und das offenbar auch offen zeigen. Was sagen denn zum Beispiel deren Eltern dazu? Welche Erkenntnisse hast du da?
Ist im Prinzip sehr unterschiedlich, ne? Also es gibt zum Beispiel, ich habe die Chats von einer jungen Frau mit ihrer Mutter gelesen, wo die Mutter wirklich oft versucht, auf ihr Kind einzureden. Die Jugendliche war noch relativ jung, irgendwie 17, 18, 19, und immer wieder sagt: Mensch, das bist doch nicht du, das ist doch nicht mein Kind irgendwie, du warst doch nie so. Und die Tochter aber die ganze Zeit dann immer auch wirklich SS-Totenköpfe schickt als Antwort darauf, ja, oder Hakenkreuze postet, um ihrer Mutter klarzumachen, nee, ich bin jetzt rechts. Also das ist sozusagen die eine Seite, also ne, Eltern, die sagen, ey, wir stehen immer hinter dir, egal was ist, aber bitte komm zurück, hör auf damit. Und auf der anderen Seite, das hat mir ein Staatsschützer hier aus Berlin erzählt, der meinte, naja, in Teilen kennt man von dieser Gruppe noch die Eltern der Kinder, die halt früher schon aufgefallen sind durch Beteiligung an rechtsradikalen Veranstaltungen oder dass sie selber Teil der rechten Szene waren.
Und im vergangenen Sommer werden die Gruppe Deutsche Jugend voran und andere dieser rechtsextremen Jugendbewegungen dann erstmals bundesweit sichtbar.
Im schwäbischen Albstadt gibt es heute zum ersten Mal einen Christopher Street Day. Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben Flagge zeigen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung in der konservativ geprägten Region. Rechte und rechtsextreme Gruppierungen haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen.
Gefühlt sind die an jedem Wochenende zu einem CSD gefahren in der Republik, haben sich zusammen verabredet, haben sich in ihren Kleinstgruppen erstmal verabredet und dann aber auch mit anderen Gruppen vernetzt, auch über Social Media, haben gemeinsame Zuganreisen gemacht und haben dann sozusagen vor Ort gegen diese CSD-Demonstrationen protestiert. In Teilen kam es zu Übergriffen auf Teilnehmende der CSD-Demonstration, aber auch auf Antifa-Aktivisten, auf Journalisten und auf Polizeibeamte.
Die Polizei ist mit rund 200 Einsatzkräften am Wismarer Bahnhof. Neonazis treffen mit dem Zug ein, eine unangemeldete Demo.
Ich war zum Beispiel auf einer Demonstration in Wismar und dort war eine relativ große Gruppe von jugendlichen Neonazis und auch einzelne Mitglieder der Gruppe Deutsche Jugend voran. Und ich wollte am Anfang mit denen einfach mal sprechen, warum sie da sind. Aber das ging überhaupt nicht. Einer von diesen minderjährigen Jugendlichen wollte sich dann gleich mit mir prügeln. Also da hat sozusagen das Gespräch erstmal gar nichts gebracht.
Und ansonsten war das eine sehr gespenstische Veranstaltung. Also zum einen irgendwie brutale Parolen, menschenverachtende Parolen, NS-Parolen. Und dann sozusagen haben wir so eine kleine Mini-Demonstration gemacht. Und da haben sie erst begonnen mit lauten Ostdeutschland-Rufen, um dann ganz still zu sein auf dem Bahnhofsvorplatz. Und alle haben den White-Power-Gruß gemacht. Dieses White-Power-Zeichen, das ist im Prinzip wie das Okay-Zeichen beim Tauchen und soll das P und das W von White-Power darstellen. Und das war ganz gespenstisch, weil das so eine ganz gespenstische Stille einfach auf diesem Bahnhofsvorplatz hatte. Wenn dann diese 150 oder 200 Bomberjacken tragenden Neonazis diesen Arm zum Himmel renken.
Reiko, du beobachtest diese Gruppierung seit über einem Jahr. Wie schätzt du das ein? Welche Bedeutung haben diese Aufmärsche im Sommer 2024 für die Szene?
Also die Gegendemonstrationen gegen die CSDs waren unterschiedlich groß. Von 100 Personen bis knapp 900, fast 1000 Neonazis. Und diese Veranstaltungen waren vor allen Dingen identitätsstiftend und auch an die Szene bindend, weil die allermeisten Teilnehmenden das erste Mal auf einer Demonstration waren oder das zweite Mal. Ja, also dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer Bewegung war da, glaube ich, auch ganz entscheidend. Und aber auch das Leute kennenlernen, sich vernetzen, einfach überhaupt mal einen Anschluss zu bekommen an Leute aus der Szene. Und die allermeisten von denen, wie gesagt, waren die ersten Male auf so politischen Veranstaltungen.
Woran machst du das fest?
Also die allermeisten Demonstrationen in Deutschland werden ja sehr gut von Recherchegruppen dokumentiert. Und die Fotos von den Recherchegruppen sind ja online im Internet zu finden. Und da kann man relativ guten Abgleich machen, welche Neonazis auf welchen Veranstaltungen waren. Da gibt es auch bestimmte Software, um das abzugleichen. Wir benutzen bei uns im Ressort zum Beispiel unterschiedliche Programme dafür, um zu sehen, okay, war die und die Person zum Beispiel schon mal auf Veranstaltungen.
Und du hast ja bei dieser Demo in Wismar auch Mitglieder der Gruppe Deutsche Jugend voran getroffen, der größten Gruppe in Deutschland. Wie hat sich diese Gruppe dann nach dem Sommer 2024 weiterentwickelt?
Also die Gruppe sozusagen hat sich ja Anfang des Jahres gefunden und ist dann auf diese CSD-Demonstrationen gefahren, um dagegen zu protestieren, hat angefangen, sich regelmäßig zu treffen und ab dem Spätsommer hat man dann mitbekommen, dass sie angefangen haben, Übergriffe auf politische Gegner zu begehen. Also das war so ein bisschen wie so eine Schnellradikalisierung, bei der man zusehen konnte.
Vor dem Landgericht hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Neonazi begonnen. Die Anklage lautet auf Bedrohung, räuberische Erpressung sowie besonders schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Der 24-Jährige soll Führungsmitglied der Gruppierung Deutsche Jugend voran sein, die Staatsanwaltschaft als rechtsextrem einstuft.
Einzelne Gruppenmitglieder haben Linke oder Personen, die sie für Linke ausgemacht haben, die sie für Antifa-Aktivisten ausgemacht haben, die haben sie überfallen und zusammengeschlagen. Und aus dem Grund ist auch der Anführer der Gruppe gerade zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.
Wir reden von einer gewaltaffinen Neonazi-Szene mit Skinheads, die sich entsprechend kleiden. Bomberjacke, Springerstiefel, Shirts, zum Beispiel mit dem Bandlogo von Rechtsrockbands wie Lanza. Etwas, was man auch aus den Nachwendejahren in Ostdeutschland kennt. Das war eine Zeit, die war von rechter Gewalt geprägt und bekannt als die sogenannten Baseballschlägerjahre.
Auch in der vergangenen Nacht ist es in zahlreichen Städten wieder zu Ausschreitungen gegen Ausländer gekommen. In Wismar versammelten sich erneut mehrere hundert Rechtsradikale vor dem Asylbewerberheim. Sie schleuderten Steine auf die Unterkunft und riefen ausländerfeindliche Parolen.
Reiko, du bist auch in den Baseballschlägerjahren, den sogenannten, aufgewachsen. Wie würdest du diese Entwicklung jetzt einordnen? Gibt es eine berechtigte Angst von einer Rückkehr zu den Baseballschlägerjahren?
Also die Angst teile ich. Ich warne nur davor, überschnell Vergleiche zu ziehen. Ich habe mich im letzten Jahr mit einem Staatsanwalt aus Ostdeutschland unterhalten, der zu mir meinte, das, was er in den 90ern an rechter Jugendgewalt sozusagen angeklagt hat, was er an Ermittlungsverfahren begleitet hat oder betreut hat, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute haben. Also die Zahlen sind heute niedriger. Mhm. Was wir aber sehen ist, dass wir einen ähnlichen Nährboden haben, wie das in den 90er Jahren der Fall war. Ich möchte daran erinnern, dass wir ja damals eine Änderung des Asylgesetzes hatten.
In den 90er Jahren.
In den 90er Jahren. Und dem vorher gingen ja sozusagen rechtsmilitante, rechtsterroristische Anschläge mit Toten. Und wir erleben ja jetzt gerade seit ein paar Jahren eine ähnliche Situation. Also, dass viele Menschen Probleme mit Migration haben. Es ist das Dauerthema in Deutschland, was mittlerweile, glaube ich, auch Wahlen bestimmt und massiv beeinflusst. Mhm. Und in diesem Nährboden kommen diese neuen Gruppen auf, die versuchen ähnlich brutal sich ja zu artikulieren, wie das in den 90ern war, die ähnliche Musik hören. Es gibt überhaupt gar keine Distanz mehr zur Menschenverachtung. Und meine Angst zum Beispiel ist, dass wir ja in den nächsten ein, zwei Jahren eine Radikalisierung von wenigen haben, die dann in kleinen Gruppen, clandestin und professionell Anschläge begehen, wo wir dann wieder Tote und Schwerstverletzte haben.
Wie schätzen denn die zuständigen Behörden und Experten das ein?
Also die Gesprächspartner, die ich da irgendwie getroffen habe in den letzten Monaten, die befürchten sozusagen eine weitere Radikalisierung. Mhm. Und man hat mir schon letztes Jahr im Sommer gesagt, dass zu erwarten sei, dass ein Teil von diesen jungen Nazis auch demnächst schwerere Anschläge begehen. Das sagen mir Gesprächspartner aus den Sicherheitsbehörden, vom Verfassungsschutz, vom Staatsschutz. Wir sehen aber auch, und das ist der Unterschied zu den 90er Jahren, dass die Sicherheitsbehörden deutlich sensibler auf die Frage des Rechtsterrorismus heutzutage gucken. Wir sehen das auch, wie schnell sozusagen agiert wird. Wir sehen das bei den Festnahmen, bei den Ermittlungsverfahren, die in Teilen wirklich zügig und mit einer sehr großen Vehemenz irgendwie stattfinden. Und das zeigt ja auch sozusagen, dass bei den Sicherheitsbehörden eine große Sensibilität da ist.
Mhm. Okay.
Also man versucht frühzeitig militante Akteure aus dem Verkehr zu ziehen.
Wie funktioniert das? Also wie genau versucht man da frühzeitiger zu agieren als zum Beispiel früher?
Die Social-Media-Accounts werden permanent ausgewertet, Kennverhältnisse werden geteilt. Also das, ne, wenn man mitkriegt, Gruppe XY aus Brandenburg trifft sich mit Gruppe Z aus Mecklenburg, machen zusammen Kampfsporttraining, dann findet dort behördenintern ein Informationsfluss statt. Noch nicht perfekt, aber es ist ganz anders, als es früher der Fall war. Unterschiedliche Bewertungen führen ja auch dann dazu, dass man zum Beispiel Gefährderansprachen macht, also zu den Personen nach Hause geht und sagt, wir haben dich auf dem Zettel, du kommst heute nicht zu der und der Demonstration, weil du eine Gefährdung darstellst für den Ablauf.
Also, die Behörden sind da wachsam und auch aktiv. Jetzt gab es gerade Razzien in verschiedenen Bundesländern, unter anderem in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, gegen mutmaßliche Mitglieder einer solchen Gruppe.
Sie nennen sich letzte Verteidigungswelle. Sie sollen Anschläge nicht nur geplant, sondern bereits durchgeführt haben. Besonders erschreckend ist ihr Alter. Es sind zum Teil noch Teenager.
5 Festnahmen gab es da von jungen Männern und auch von Jugendlichen. 2 sind erst 15 Jahre alt und auch die sollen der Neonazi-Gruppierung angehören. Was weißt du über diese Gruppe namens Letzte Verteidigungswelle?
Also diese Gruppe hat sich im letzten Jahr im April gegründet und sie bestand vor allen Dingen aus sehr jungen Mitgliedern. Und man muss dazu sagen, diese Gruppe, die hatte verschiedene Chatgruppen, also eine Obergruppe und verschiedene Untergruppen. Und in diesen Chatgruppen sollen sich ungefähr 200 Leute etwa getummelt haben und dort miteinander geschrieben haben. Zum festen Kern, zum exklusiven Kern, gehörten aber laut Sicherheitsbehörden nur wenige. Und die waren auch nicht nur in diesen offenen Gruppen, sondern auch in geschlossenen, kleinen Gruppen. Und was die Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio herausgefunden haben, war, dass man nicht einfach so Mitglied dieser Gruppe sein konnte, sondern dass man wohl, um in diese Gruppe zu kommen, Straftaten begehen sollte. Also das heißt, irgendetwas schmieren wie ein Hakenkreuz oder jemanden verprügeln, wie so eine Art Aufnahmeritual. Und das sollte gefilmt werden und dann als Beweis sozusagen in diese Chatgruppen gestellt werden. Und was man bei dieser Gruppe ja auch gesehen hat, ist, wie schnell so eine Art Radikalisierung
ging. Also die Gruppe gründet sich im April letzten Jahres und einzelne Mitglieder sollen dann bereits im Oktober erste Straftaten begangen haben. In dem Fall sollen sie ein Kulturhaus in Brandenburg angezündet und abgefackelt haben.
Nur knapp entkommen die Betreiber den Flammen. Zunächst geht die Polizei wohl von einem technischen Defekt aus. Doch inzwischen sind sich die Ermittler sicher. Zwei 15-Jährige haben das Haus in Brand gesetzt.
Die beiden sollen laut der Generalbundesanwaltschaft die Fenster eingeschmissen haben eines Kulturhauses in Altdöbern und dann mit einem Brandsatz dieses Haus angezündet haben. Das Haus ist de facto zerstört worden, ein enorm hoher Sachschaden. Aber nur durch Zufall haben dort keine Leute geschlafen. Und genau deswegen wirft der Generalbundesanwalt den beiden auch versuchten Mord vor, weil natürlich hier auch einfach hätten Leute zu Schaden kommen können.
Diese Gruppe, die sich Letzte Verteidigungswelle nennt, mit diesen Videos, ist das jetzt eine Gruppe, die ganz besonders brutal ist?
Ja, also diese Gruppe sticht hervor, weil mehrere der Mitglieder Anschläge geplant haben sollen oder halt auch schon Anschläge begangen haben sollen. Und da gab es ja nicht nur diese beiden 15-Jährigen, die in Brandenburg dieses Kulturhaus angezündet haben sollen, sondern es gab auch einen Angriff auf eine Asylbewerberunterkunft in Schmölln in Thüringen, wo ebenfalls zwei Mitglieder dieser Gruppe in Verdacht stehen, diesen Anschlag begangen zu haben. Die beiden sollen dort die Scheiben eingeworfen haben und dann mit Pyrotechnik hineingeschossen haben. Und so sollen sie laut Generalbundesanwaltschaft versucht haben, dieses Haus anzuzünden. Draußen wurden auch Hakenkreuze geschmiert und Sikron gesprüht. Außerdem die Abkürzung LVW für ja den Namen der Gruppe, für die Letzte Verteidigungswelle. Außerdem sollen weitere Mitglieder einen Anschlag geplant haben. Die sollen dort sozusagen sich bereits sogenannte Kugelbomben gekauft haben, mit denen sie ebenfalls eine Flüchtlingsunterkunft angreifen wollten. Und diese Kugelbomben, das muss man sich so vorstellen, das ist auch so eine Art Pyrotechnik, nur mit einer enorm großen Sprengwirkung. Und hier haben die Ermittler frühzeitig die Mitglieder sozusagen festgenommen.
Heute lässt die Bundesanwaltschaft die Gruppe hochnehmen. In den frühen Morgenstunden sind mehr als 220 Polizeibeamte im Einsatz, durchsuchen Wohnungen in mehreren Bundesländern.
Diese Meldung jetzt von der großen Razzia, von den brutalen Brandanschlägen, mutmaßlich durch diese sehr jungen Menschen. Ist das eine Art vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung, die du schon lange beobachtest?
Also man wird sehen, ob das jetzt sozusagen ein Dämpfer für die Gruppen war, ob die sich davon abschrecken lassen von den Festnahmen oder ob sie einfach in kleineren, klandestineren Gruppen weitermachen und dann weiterhin Anschläge begehen. Man kann bei der letzten Verteidigungswelle ja sehen, dass nachdem es die ersten Festnahmen Anfang des Jahres gab, das offensichtlich nicht als Abschreckung gedient hat und einzelne Mitglieder, denen wird ja jetzt auch vorgeworfen, trotzdem noch weiter Anschläge geplant zu haben.
Die Entwicklung momentan ist so, dass wir gerade im Diskurs über Geflüchtete ja eine Verschiebung gesellschaftlich haben. Ja, viel mehr Menschen reden über Geflüchtete in einer Menschenverachtung, die es vor 10 Jahren so nicht gab, vor 15 Jahren so nicht gab. Mhm. Und diese jungen Täterinnen und Täter, die fühlen sich dadurch bestätigt. Sie glauben, dass sie das Richtige tun. Und von der Warte müssen wir, glaube ich, leider davon ausgehen, dass das jetzt nicht aufhört, sondern dass es, wenn wir Pech haben, einfach mehr wird.
Reiko, vielen Dank dir.
Danke euch.
NDR-Journalist Reiko Pinkert recherchiert seit vielen Jahren zur extremen Rechten in Deutschland, unter anderem zu einem der schwersten rechtsextremen Anschläge der vergangenen Jahre in Bremen. Was Reiko dazu rausgefunden hat, das seht ihr bei Panorama 3. Den Link findet ihr in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Fabian Zweck, Jonas Teichmann, Timo Lindemann, Marie-Noel Zwieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und noch ein Podcast-Tipp, die Peter-Thiel-Story. In dem Podcast enthüllt Host und Autor Fritz Espenlaub, wie ein in Deutschland geborener Philosophiestudent zum mächtigen Strippenzieher im Silicon Valley aufgestiegen ist. Von der Gründung von PayPal über die Finanzierung des heutigen Vizepräsidenten J.D. Vance bis zum kulturellen Rechtsruck der USA. Die Peter-Thiel-Story hört ihr ab dem 28. Mai zum Beispiel in der ARD-Audiothek.